Krieg und Friede, das ist ein Thema, das uns Christinnen und Christen ja alle angeht. Aber wie finden wir zu einem gemeinsamen christlichen Standpunkt? Darum geht es heute. Schön, dass du dabei bist. Wenn wir uns nur unter unseresgleichen bewegen, dann werden wir kaum Einsichten gewinnen, neue Einsichten jedenfalls. Wir wachsen, wenn wir aus uns selbst herausgehen und uns der Perspektive unserer Mitmenschen öffnen. Wie für alle Lebensbereiche, so gilt das auch für den christlichen Glauben. Und darum habe ich auch an dieser Worthaustagung mit dem Titel teilgenommen: Ein Kuss mit Folgen, wenn Gerechtigkeit und Frieden sich begegnen. Psalm 85, Vers 11. Das waren in 4 Tagen 12 theologische Vorträge, also ein echt dickes Programm und viele Gespräche zum Thema. Und ich bin auch bereichert zurückgekehrt. Ich werde hier an einige Gedanken und Erfahrungen, die ich aus der Tagung mitgebracht habe, anknüpfen. Und meine Leitfrage dabei ist: Wie kann es möglich werden, dass bei fundamental unterschiedlichen Sichtweisen eine gemeinsame christliche Friedensethik entsteht? Den ersten Vortrag auf der Tagung hielt Professor Dr. Rainer Anselm, der den Vorsitz des Ausschusses innehatte, der die Friedensdenkschrift, die sogenannte Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, aus dem letzten Jahr ausgearbeitet hat. Dass Anselm den Aufschlag hatte bei dieser Tagung, das hat mich für die gesamte Tagung nicht verheißungsvoll gestimmt und ich bin mit sehr gemischten Gefühlen nach Tübingen gefahren. Anselm stellte die Denkschrift in ihren Grundlagen vor. Ich habe diese Denkschrift an anderer Stelle ausführlich analysiert und kritisiert und deshalb will ich hier nicht auf Anselms Darstellung der Denkschrift eingehen, sondern nur einen seiner Gedanken wiedergeben. Er sagte: Die Frage nach dem Frieden bedeutet, das kleinere Übel zu wählen. Und er meinte das kleinere Übel zwischen der Anwendung von Gewalt und dem Zulassen von Unrecht. Und diese Aussage fand ich bemerkenswert. Denn auch ich frage mich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, ob das kleinere Übel für die Ukraine im Führen dieses Kriegs besteht oder im Zulassen einer Besetzung durch Russland. Ich habe immer die Besetzung der Ukraine für das kleinere Übel gehalten. Nach dem Vortrag von Professor Anselm habe ich ihm die Frage gestellt, wie er diese Frage im Blick auf die Ukraine beantworten würde. Und seine Antwort hat mich überrascht. Er sagte tatsächlich, dass er, je länger dieser Krieg andauere, desto größere Zweifel daran habe, dass das kleinere Übel für die Ukraine der Krieg sei. Mit diesem Eingeständnis hatte ich nicht gerechnet, denn die Denkschrift, die er ja mitverfasst hat, muss ja als ethische Legitimation des Ukraine-Kriegs verstanden werden. Ich weiß nicht, ob Anselm diese Aussage, die er da gemacht hat, ganz ernst gemeint hat oder ob er nur die Wogen etwas glätten wollte, die die Denkschrift auch in der deutschen Christenheit ausgelöst hat. Jedenfalls tauschte ich mich auch mit anderen Teilnehmern an der Tagung weiter über diese Frage aus, was denn das kleinere Übel im Ukraine-Krieg sei. Und ich merkte, dass man in dieser Frage schlecht zusammenfindet, weil die Antwort von vielerlei abhängt, von politischen Überlegungen vor allem, von der Bewertung des russischen Regimes und der Umstände eines Lebens unter russischer Diktatur, von der Einschätzung der Absichten Putins gegenüber Europa und von der Bedeutung der Demokratie für ein lebenswertes Leben. Das alles spielt bei der Beantwortung der Frage eine Rolle, was denn das kleinere Übel sei. Und mit all diesen Fragen hängen auch noch Vorentscheidungen und Gefühlslagen zusammen. Die Angst vor einem russischen Angriff auf die westlichen Staaten. Die Einschätzung der Bedrohung Europas durch Russland, die Angst vor dem Verlust der Freiheit und der westlichen Lebensweise, die Bewertung der westlichen Ukraine-Politik und die Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Für manche ist das alte Feindbild Russland wieder aktuell und für andere die alte Kritik an der westlichen Aufrüstung. All diese Überlegungen und Gefühle beeinflussen die Frage, ob das kleinere Übel darin besteht, den Krieg weiterzuführen oder größere Gebiete der Ukraine an Russland abzutreten. Ich gewann in meinen Gesprächen den Eindruck, dass nicht wenige Menschen in Deutschland sich von Russland bedroht fühlen. Manchen fällt es dagegen schwer, sich vorzustellen, dass auch Russland sich vom Westen bedroht fühlen könnte. Und ich frage mich, wie man in einer solchen Gemengelage von politischen Grundeinstellungen, aktuellen Bewertungen und persönlichen Ängsten zu einer gemeinsamen christlichen Entscheidung darüber kommen soll, worin das kleinere Übel besteht. Eine mögliche Antwort auf diese Frage besteht darin, dass man sagt, als Christinnen und Christen müssen wir uns eben strikt an Jesu Gebot der Feindesliebe halten, ohne irgendwelche politischen und emotionalen Bewertungen und Vorlieben einfließen zu lassen. Eine solche Ethik würde man als Gesinnungsethik bezeichnen. Das ist eine Ethik, die in jedem nur denkbaren Fall die Gewaltlosigkeit der Gewaltanwendung vorzieht. Also die Gesinnung, die man hat, spielt dabei die entscheidende Rolle. Alles andere fällt unter den Tisch. Zu einer solchen Gesinnungsethik, der dann einen radikalen Pazifismus bedeuten könnte, konnte ich mich bis jetzt nicht durchringen. Und zwar deshalb nicht, weil man dann beispielsweise einen Völkermord an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern zulassen müsste, ohne ihm durch Gewalt Einhalt zu gebieten. Denn Gewalt widerspreche in jedem Fall dem Gebot Gottes. Und Jesu sagt die Gesinnungsethik, wenn sie sich pazifistisch orientiert. Ich vertrete stattdessen eher eine Verantwortungsethik. Das ist eine Ethik, die jede Konfliktsituation analysiert und in jedem Fall neu entscheidet, ob Gewalt oder Gewaltlosigkeit das kleinere Übel ist. Das große Dilemma, das dann eintritt, heißt, bei einer solchen Situationsanalyse spielen immer auch politische Vorlieben und emotionale Befindlichkeiten eine Rolle. Also das, was uns als Christinnen und Christen offenbar nicht zusammenfinden lässt. Für mich spielt dabei immer der Gewaltverzicht eine große Rolle. Und ich kann mir nur wenige extreme Ausnahmesituationen vorstellen, in denen es geboten sein kann, die Gewaltlosigkeit aufzugeben und Gewalt anzuwenden. Man kann das mit Martin Luther King einen realistischen Pazifismus nennen. Realistisch daran ist, dass das Vollkommene in der Welt schwer zu erreichen ist. Realistisch daran ist für mich aber auch, die göttliche Gabe eines vollkommenen Friedens auf Erden nicht abzuschreiben, sondern darauf zu hoffen, dass diese friedliche Realität Gottes sich trotz unserer Unfriedlichkeit durchsetzt. Davon spricht auch der 85. Psalm, aus dem im Thema der Tagung das Wort zitiert wurde, dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Das besagt, dass Gerechtigkeit und Friede, zu dem auch Gewaltlosigkeit gehört, innig miteinander verbunden sind. Es gibt also keine Gewaltlosigkeit ohne Gerechtigkeit. Denn eine Gewaltlosigkeit, die Unrecht zuließe, wäre schon nicht mehr gewaltlos. Umgekehrt aber gibt es auch keine Gerechtigkeit ohne Gewaltlosigkeit. Denn eine Gerechtigkeit, für die Unschuldige sterben müssten, wäre schon nicht mehr gerecht. Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit aber scheinen sich im Krieg nicht gleichzeitig verwirklichen zu lassen. Gewaltlosigkeit geht im Krieg auf Kosten der Gerechtigkeit und Gerechtigkeit auf Kosten der Gewaltlosigkeit. Gibt es also den vollkommenen Frieden auf Erden gar nicht? Ich denke, wir sollten zunächst einmal nicht an einem Vollkommenheitsideal kleben. In der modernen Welt suchen wir gern das Perfekte. Vor allem Leid soll aus unserem Leben verschwinden, soll es gar nicht geben. Es gibt aber kein Leben ohne Leid. Wenn wir das akzeptieren, dann fällt es uns auch leichter, vom Vollkommenen Abstriche zu machen. Und es ist des Weiteren auf Erden so, dass wir Menschen, den vollkommenen Frieden, in dem es weder Gewalt noch Ungerechtigkeit gibt, aus eigener Kraft gar nicht herstellen können. Wir sind nicht die Macher, für die wir uns so gerne halten. Darum müssen wir uns manches Mal damit zufrieden geben, das Unvollkommene zu wählen, das kleinere Übel. Zugleich möchte ich aber die Hoffnung auf das Vollkommene auf keinen Fall aufgeben. Denn Jesus hat seine Aufforderung zur Feindesliebe in der Bergpredigt mit folgenden Worten abgeschlossen: Ihr sollt oder ihr werdet, beide Übersetzungen sind möglich, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Damit meinte Jesus nicht die Vollkommenheit im ewigen Leben, sondern in dieser Welt. Denn die ganze Bergpredigt bezieht sich ja nicht auf ein Jenseits, sondern auf das Leben im Diesseits. Und die schillernde griechische Begrifflichkeit, die das »Ihr sollt« und »Ihr werdet vollkommen sein« zugleich aussagt. Diese Begrifflichkeit wirft ein Licht darauf, was in der Kraft Gottes irdische Wirklichkeit werden kann, also realistisch ist. Auch der Psalm 85 öffnet eine realistische Perspektive. Ich zitiere den zweiten Teil dieses Psalms. Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil oder deine Rettung, auch möglich. Hören will ich, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen, seinem Volk und seinen Getreuen, damit sie nicht zur Torheit zurückkehren. Für wahr, nahe ist sein Heil oder seine Rettung. Nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Gnade und Wahrheit oder Treue sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wahrheit oder Treue wird sprossen aus der Erde. Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben, und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen, und er oder sie, die Gerechtigkeit, wird ihre Tritte zum Weg machen. Der erste Teil dieses Psalms, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, zeigt, dass Israel einen schweren Weg hinter sich hat. Von Schuld und Zorn Gottes ist die Rede, vom Unmut Gottes über sein Volk. Doch dann hält sich die Szene auf. Der Glaubende bittet um Gottes Gnade und Rettung. Er vertraut auf den kommenden Frieden, den Gott schenken wird und der alle Torheit in Israel beenden wird. Die Szene hält sich nicht auf, weil Israel sich bemüht, den rechten Weg zu gehen. Die Rettung geht nicht vom Handeln der Menschen aus. Friede kehrt nicht ein, weil Menschen sich auf ihn einigen. Wenn sie sich auf ihn einigen, dann ist das eine Gnade Gottes, ein Geschenk. Das bedeutet nun nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen könnten. Im Gegenteil, weil Gott uns auf den Weg des Friedens stellen will, sind wir aufgerufen, diesen Weg nach Kräften auch zu gehen. Wir würden uns selbst schaden, sollten wir hinter dem Weg des Friedens zurückbleiben. Darum sollen wir hören, wenn Gott Frieden ansagt. Nur das Hören bewahrt uns vor weiterer Torheit. Die Rettung aus der Gewaltspirale ist näher, als wir meinen. Sie ist aber nur denen nah, die Gott ernst nehmen, ihm die Ehre geben, ihn anerkennen als den Herrn, der das schafft, was wir nicht schaffen können. Wenn wir ihm wahrhaft unser Ohr schenken, wird Herrliches, Wunderbares geschehen. Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Ja, haben sich schon geküsst, sagt der Text. Die Zeiten verschwimmen auch hier. Sie verschwimmen, wenn Gott redet und Menschen hören. Die Zukunft ist dann schon gegenwärtig, wenn Gottes Wort ernsthaft vernommen wird. Dann wird göttliche Gnade zur irdischen Wahrheit und Treue. Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab auf uns, und Wahrheit wächst von der Erde aus dem Himmel entgegen. Was von oben angestoßen wird, trägt unten Früchte. Es ist die Wahrheit Gottes, sein Shalom, sein umfassender Friede, der dann Raum gewinnt mitten in unserer unfriedlichen und unerlösten Welt. Denn das Reich Gottes ist bereits mitten unter uns. Dann wird Gott geben, dass das Land nicht im Krieg verwüstet wird, sondern seinen Ertrag zum Leben bringt, uns in Frieden und Zufrieden leben lässt. Und Gott wird geben, dass Gerechtigkeit, auch der gerechte Friede, zu einem gangbaren Weg auf Erden wird. Wie wird eine gemeinsame christliche Friedensethik möglich, wenn politische Vorlieben und Analysen und unterschiedliche Ängste uns voneinander trennen? Ich habe darauf keine politische, philosophische oder psychologische Antwort, sondern eine rein christliche. Denn der Blick in die Geschichte zeigt mir, dass unsere Kraft zu klein ist und wir einer größeren bedürfen. Einer Kraft, die außerhalb von uns liegt und die wir nur ihr Werk in uns tun lassen müssen. Wir dürfen uns dieser Kraft nicht verweigern, wenn wir die Weihnachtsverheißung ernst nehmen wollen. Friede auf Erden. Zunächst ist es wichtig, nicht von der unerlösten, unfriedlichen Welt herzudenken, wie es die genannte Denkschrift der evangelischen Kirche weitgehend tut, die sich Friedensdenkschrift nennt. Sie kann aber keinen Weg zum Frieden finden, weil sie ihn in der unerlösten Welt sucht. Vom unerlösten, unvollkommenen her gibt es keinen Weg zum Frieden. Wir müssen von der Erlösung her denken, wie es die jüdisch-christliche Tradition tut. Wer von der Erlösung her denkt, wird niemals die Hoffnung auf Frieden aufgeben, wird sich niemals mit Krieg und Unrecht abfinden. Er wird niemals resignieren, schweigen oder sich in den Genuss des eigenen Lebens und der Religion zurückziehen, während anderswo die Gewalt sinnlos tobt und wahllos Leben vernichtet. Resignieren, schweigen und sich auf das eigene Wohlergehen konzentrieren sind keine christlichen Optionen. Friede und Gerechtigkeit beginnen woanders. Sie beginnen im Sich-Öffnen für die größere Kraft, im Bitten um die Gnade der Erkenntnis und die Kraft zum Handeln. Nur wer Einsicht und Kraft empfängt und sich für sie öffnet, kann etwas von ihr weitergeben. Auch wenn es statt des Vollkommenen vielleicht nur ein Ringen um das kleinere Übel ist. Auch im Unvollkommenen wird sich das Vollkommene seinen Weg bahnen. Sich öffnen heißt auch, offen zu sein für eine Sinnesänderung. Die Umkehr, von der wir im Christentum so oft sprechen und die im Griechischen auch ein Umdenken ist. Die Umkehr, im Christentum ein entscheidender Vollzug, ist mehr als persönliches Gottvertrauen. Sie ist zugleich eine neue Perspektive auf die Welt und ein neues Handeln in der Welt. Dazu gehört auch eine Selbstkritik, die eigene Ängste und politische Vorlieben hinterfragt und sich nicht mehr von ihnen bestimmen lässt. Auch Ängste und alle gewohnten Prägungen werden einer Sinnesänderung unterworfen. Wenn die Kraft Gottes in uns wirkt, wenn wir sie wirken lassen, dann verändert sich etwas, ohne dass wir uns dazu durchringen müssten. Wir glauben nicht mehr an die nackten Fakten, sondern an den, der in den Fakten am Werk ist. Wir scheuen uns nicht mehr, Stellung zu beziehen, sondern lassen den Geist, der uns geschenkt wird, sprechen. Wir sehen nicht mehr auf die Aussichtslosigkeit und Unzulänglichkeit der Weltgeschichte, sondern auf den, der mit unsichtbarer, milder und liebevoller Hand diese Welt regiert, auch durch uns. Bitten, hören, umdenken. Das heißt, aus der Kraft Gottes leben. Das möchte ich allen Friedensbewegten sagen, die jetzt wieder sehr aktiv sind, wofür ich auch dankbar bin. Zugleich möchte ich es aber auch denen zurufen, die das Vollkommene, den Frieden auf Erden für unerreichbar halten und deshalb den Krieg vorbereiten. Aber vor allem möchte ich es den Christinnen und Christen ans Herz legen. Mögen sie durch selbstloses Bitten, selbstkritisches Sich-Öffnen und selbstbewusste Sinnesänderung von Jesus, dem Prediger der Feindesliebe, lernen, vollkommen eins zu sein, wie es das Johannesevangelium sagt. Vollkommen eins zu sein, damit die Welt erkennt und glaubt, dass Jesus, der Sohn von Gott, dem Vater, gesandt ist, um der Welt den Frieden zu bringen. Soweit meine Gedanken dazu. Lasst uns alle unbeirrbar für den Frieden beten und auch für die persönliche Erkenntnis des richtigen Wegs zum Frieden. Gott segne diese Welt, besonders da, wo Krieg herrscht.